Guten Morgen, ich grüße euch. Schön, dass wir zusammenkommen können an diesem Sonntag. Ja, welche Vorstellung haben wir von unserer Gemeinde? Was wünschen wir uns für unsere Gemeinde, also für diese Gemeinde hier? Welches Bild entsteht da so vor unserem inneren Auge, wenn wir vielleicht über die Zukunft dieser Gemeinde nachdenken? Uns vorstellen, wie könnte es sein? Vielleicht in 3 Jahren oder in 5 Jahren? Wie könnte es sein? Wie könnte es aussehen? Wie soll Gemeinde Tuttlingen dann sein? Was soll uns ausmachen? Wie wollen wir dann geprägt sein? Nun, über diese spannenden Fragen, da haben wir uns, ja eigentlich muss ich sagen, da habt ihr euch ja in den vergangenen Monaten und Jahren viele, viele Gedanken gemacht. Und ihr habt euch nicht nur Gedanken gemacht, ihr habt auch über Worte und Formulierungen gerungen. Und dann ist ein Ergebnis rausbekommen, alle diese Gedanken, die sind letztendlich hineingemündet in eine Vision. Sie sind also hineingemündet in ein Motto, könnte man sagen, in ein Leitbild, in eine begeisternde Vorstellung unserer Gemeinde für die Zukunft oder in der Zukunft. Der Ort, an dem Begegnungen zu Beziehungen werden. Es steht ja auch da oben jetzt auf der PowerPoint, es steht an manchem Ort, auch hier im Haus, es steht auf dem Wochenblatt immer wieder dieses Motto, der Ort, an dem Begegnungen zu Beziehungen werden. Und mit Inhalt haben wir das ja auch noch gefüllt. Wir hatten ja so 3 Gedanken. Hashtag Gott, die Beziehung zu ihm. Hashtag Christ, die Beziehungen untereinander. Und Hashtag Mensch, also die Beziehung zu den Menschen außerhalb der Gemeinde, die noch nicht dazugehören. Und ich möchte auch meinen Teil dazu beitragen, dass wir so miteinander diese Vision auch verinnerlichen. Denn das ist ja wichtig, wenn wir sie mit Leben füllen wollen. Und so möchte ich ab heute über diese Vision insgesamt und auch die einzelnen Bestandteile, die dazugehören, predigen. Wir wollen dem nachspüren, was die Bibel dazu sagt. Denn unsere Vision, das sind ja nicht einfach menschliche Gedanken, sondern das sind ja Dinge, und das ist uns wichtig, die wir in der Bibel gefunden haben, die in der Bibel sich gegründet wissen. Ein Ort, an dem Begegnungen zu Beziehungen werden. Und da kann man ja erstmal ganz breit fragen, was sagt denn die Bibel überhaupt zu Beziehungen? Und tatsächlich sagt sie eine ganze Menge, sie sagt sehr viel über Beziehungen. Und wenn man so ein bisschen systematisch vielleicht darüber nachdenkt, dann stellt man fest, es fängt bei Gott selbst an. Es beginnt ja schon bei ihm. Unser Gott ist ein Gott der Beziehungen. Gott ist ein Gott der Beziehungen. Er ist ein Gott der Beziehungen, nicht nur, weil er sich Beziehung zu uns wünscht, weil er Beziehung zu uns sucht. Nein, er ist selbst in sich, von seinem Wesen ein Beziehungswesen. Und dass Gott von seinem Wesen ein Gott der Beziehungen ist, das wird nirgends so deutlich wie in dem Geheimnis der Dreieinigkeit. Man denkt ja selten über die Dreieinigkeit nach, weil es auch ein bisschen schwierig ist. Aber ich will das heute tatsächlich mal mit uns ein bisschen versuchen. Unser Gott ist ein dreieiniger Gott, also ein Gott, der Beziehung in sich selbst lebt. Christen glauben an einen Gott, der in 3 Personen existiert. Ein Gott, der in 3 Personen existiert. Und wir lesen das schon in 1. Mose 1, also da wird da schon darauf hingewiesen, beziehungsweise da wird es schon vorausgesetzt, dass das so ist. Da lesen wir nämlich, lasset uns Menschen machen. Und tatsächlich ist es so, dass schon in der Erschaffung dieser Welt bereits alle 3 Personen Gottes zum Zug kommen. Sie sind alle involviert in diesem Akt der Erschaffung dieser Welt. Da ist der Vater einerseits, der diese machtvollen Worte spricht, durch die alles, auch wir, in unsere Existenz gerufen werden. Dann ist da der Sohn. Er ist der göttlich Handelnde, der diese Worte ausführt. Interessant, darauf weist das Neue Testament hin. Hebräer 1, Vers 2 zum Beispiel. Da heißt es über den Sohn, durch den er auch die Welt gemacht hat. Durch den er auch die Welt gemacht hat. Der Vater hat durch den Sohn die Welt gemacht. Kolosser 1, Vers 16 übrigens ganz ähnlich. Also der Sohn ist auch involviert. Und der Geist Gottes war auch dabei. Er war auch wirksam, indem er über den Wassern schwebte, wie 1. Mose 1, Vers 2 uns sagt. Also Gott existiert ewig in diesen drei Personen. Und daraus können wir etwas ganz Wichtiges schlussfolgern. Beziehungen sind nicht erst ja in die Welt gekommen, nachdem Gott die Erde und die vielen Lebewesen auf der Erde gemacht hatte. Beziehungen gibt es nicht erst, seitdem Menschen existent sind. Beziehungen sind eigentlich etwas Ewiges. Sie sind etwas Ewiges, weil Gott selbst Beziehung in sich selbst lebt. Da ist ja schon eine Beziehung. Nein, da sind mehrere Beziehungen. Zwischen Gott dem Vater, Gott dem Sohn, zwischen dem Sohn und dem Heiligen Geist und dem Sohn und dem Vater. Unser Gott ist ein Gott der Beziehung, weil er selbst Beziehungen pflegt. Genau, und an dieser Stelle, jetzt vertiefen wir das noch mal ein bisschen. Wir machen mal so einen kleinen Ausflug. Jetzt noch in die Trinitätslehre, also in diese Lehre von der Dreieinigkeit. Ich hoffe, ihr seid noch fit und wir wagen das mal, um ein bisschen darüber nachzudenken. Man kann sich ja fragen, in welchem Verhältnis stehen eigentlich diese drei Personen zueinander? Wie hat es miteinander zu tun? Ist ja gar nicht so einfach eigentlich. Und da mal ein paar Gedanken zu, die ich auch versuche, zu veranschaulichen. Das Erste, was wichtig ist, wenn man über die drei Personen Gottes nachdenkt, das ist, jede Person der Gottheit ist vollständig und vollkommen Gott. Also, es ist nicht so, dass der Sohn beispielsweise nur teilweise Gott ist. Oder dass er nur so ein Drittel von Gott ist. Ein Drittel Sohn, ein Drittel Heiliger Geist, ein Drittel Vater ergibt den ganzen Gott. Nein, das wäre falsch. Und ich habe mal eine Grafik. Das war jetzt zu viel. Sonst sind wir gleich alle verwirrt. Können wir das nochmal zurücknehmen? Jetzt hakt das wieder, ne? Kannst du mal so vielleicht, dass wir nur die erste Grafik sehen? Genau, perfekt. Also, ich habe mal eine Grafik mitgebracht, die veranschaulicht das so ein bisschen hier. Ne? Also drei Kuchenstücke, quasi Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles ein Drittel, zusammen ein Gott. Nein, so ist es nicht. Gottes Wesen ist nicht in drei Teile unterteilt, was zusammen dann den ganzen Gott ergeben würde. Das wäre falsch, sondern jede Person der Gottheit ist vollständig und vollkommen Gott. Ein zweiter Gedanke, wir sollten auch nicht denken, dass die persönlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Personen, zwischen Vater, Sohn und Geist, dass die wie so eine Art zusätzliche Attribute zu Gott zu verstehen sind, zum Wesen Gottes hinzuzudenken sind. Auch da jetzt die nächste Grafik, mal gucken. Ja? Jetzt haben wir beide weitergeschaltet, ne? Ja, okay. Also irgendwie müssen wir das noch, ich weiß nicht, optimieren. Also hier haben wir auch jetzt quasi in der Mitte Gott und dann haben wir links und rechts, oben und unten haben wir halt immer noch sowas, was dazukommt. Die besonderen Eigenheiten von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also so ist es auch nicht. Das ist auch falsch. Wäre eine falsche Vorstellung. Sondern es ist natürlich so, dass jede Person Gottes, dass jede Person der Trinität, egal ob Vater, Sohn oder Heiliger Geist, dass sie alle Eigenschaften Gottes besitzt. Nicht nur der Vater ist allmächtig, beispielsweise. Der Sohn ist auch allmächtig. Und der Heilige Geist ist auch allmächtig. Oder nicht nur der Sohn ist voller Liebe, auch der Vater ist voller Liebe. Auch der Heilige Geist ist voller Liebe. Und so weiter. Also es ist nicht nur zu verstehen, wie so ein paar zusätzliche Attribute. Drittens, ich schalte jetzt mal einen weiter, ne? Ja, du machst nicht, okay. Also drittens, das klappt nicht. Ja, warst du das jetzt? Hat doch geklappt. Drittens, auch wichtig zu beachten ist und nicht zu vergessen ist, die Person der Dreieinigkeit, sie sind auch real. Sie sind nicht nur unterschiedliche Betrachtungsweisen, nicht nur unterschiedliche Blickwinkel und auch da eine Grafik. Ah, die Grafik bringt das hier zum Ausdruck. Das ist auch so ein Missverständnis, was einem häufiger begegnet, weil man so das vielleicht auch besser verstehen könnte. Da wäre es jetzt so, je nachdem von welcher Seite ich schaue, aus welchem Blickwinkel ich Gott betrachte oder vielleicht in welcher Situation ich bin, je nachdem erscheint er mir entweder als der Vater, als der Sohn oder der Heilige Geist. Auch das ist ein Irrtum. Nein, so ist es nicht. Es sind nicht nur unterschiedliche Blickwinkel. Es kommt nicht nur auf den Blickwinkel an, ob Gott als Vater, Sohn oder Heiliger Geist wahrgenommen wird. Jetzt habe ich ja gesagt, wie es alles nicht ist. Jetzt ist ja die Frage, wie müssen wir uns das stattdessen vorstellen? Mit der Dreieinigkeit. Es ist natürlich etwas, wo wir an unsere intellektuellen Grenzen kommen, aber auf jeden Fall so, dass die drei Personen aufrecht erhalten werden, die Tatsache der drei Personen. Und der Unterschied zwischen den Personen der Dreieinigkeit, der ist eigentlich im Wesentlichen, wie sie in Beziehung stehen, zueinander und auch zur Schöpfung. Wie sie in Beziehung stehen, zueinander und zur Schöpfung. Da kommt's. Ja. Jede Person der Dreieinigkeit also steht zu den anderen als ein Ich, als die erste Person. Da, demgegenüber steht ein Du, die zweite Person, und dann gibt es noch ein Er, dritte Person. Ne? Ich, Du, Er. Es sind wirklich drei Personen. Und grafisch, man kommt da so an seine Grenzen, aber vielleicht könnte man es ungefähr so darstellen. Also jetzt rechts unten Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich habe jetzt diese Linien gestrichelt, weil es keine Unterschiede in den Eigenschaften gibt, sondern diese gestrichelten Linien, die sollen im Prinzip diese Beziehung darstellen. Die persönliche Beziehung zwischen Vater und Heiliger Geist, zwischen Heiliger Geist und Sohn, zwischen Sohn und Vater. Es gibt überall eine Beziehung. Also der Kern der Trinitätslehre, könnte man sagen, ist eigentlich die persönliche Beziehung, die persönlichen Beziehungen dieser drei zueinander. Okay, soweit mal der kurze Ausflug in die Trinitätslehre. Und man kann ja jetzt fragen, was hat uns das gebracht? Das ist ja schon ein bisschen komplex. Was hat es uns genutzt? Nun, ich hoffe, dass es uns zeigt, dass wir begreifen, dass unser Gott ein Gott der Beziehung ist. Beziehungen sind ihm wichtig. Er selbst, Vater, Sohn und Geist, lebt in Beziehung. Beziehungen sind auch ewig. Sie sind kein Ergebnis dieser Schöpfung, sondern sie sind ewig, wie Gott ewig ist. Unser Gott ist ein Gott der Beziehungen von Anbeginn der Zeit bis in alle Ewigkeit. Und das kann uns die Trinitätslehre ein Stück weit zeigen, dass Beziehungen einen besonderen Wert haben, weil sie ewig existent sind. So, also wir haben das Ganze jetzt auf so eine theologische Grundlage gestellt und jetzt wird es auch wieder ein bisschen leichter zu begreifen. Und wer jetzt eben so ein bisschen ausgestiegen ist, vielleicht gedanklich, steigt wieder ein. Also, ne, jetzt werden wir konkreter. Ich habe mal vor einiger Zeit eine spannende Dokumentation gesehen. Dort ging es um das erste Aufeinandertreffen zwischen bis dahin unentdeckten Ureinwohnern. Das war irgendwo in Neuguinea und ja der Außenwelt, ne? Also so der zivilisierten Welt, wie man jetzt vielleicht sagen würde. Und das war hochinteressant zu sehen, wie so diese erste Kontaktaufnahme gelingen konnte überhaupt. Und es war auch sehr faszinierend zu sehen, ja, wie diese Ureinwohner auf für uns völlig selbstverständliche Dinge, auf selbstverständliche Gegenstände so reagiert haben. Da wurde ihnen zum Beispiel gezeigt, wie so das funktioniert, mit einem Streichholz Feuer zu machen. War natürlich hoch faszinierend für sie, aber auch gar nicht so leicht zu begreifen, wie man das genau machen kann. Aber man musste es ihnen eben erklären und dann ging es auch. Aber was doch noch überraschender war für mich, das war, dass selbst ein einfacher Löffel, wo man ja sagen könnte, naja, die Form verrät eigentlich schon, wie das Ding zu gebrauchen ist. Nein, selbst ein einfacher Löffel war für diese Menschen etwas ganz Neues und es brauchte eine Erklärung, wie man ihn verwenden muss. Und naja, dass die Wölbung eben nach unten gehen muss, damit man auch was auffüllen kann. Jedenfalls besser, ne? Nicht umgekehrt. Ja. Sehr interessant. Also man sieht so, was der Mensch nicht kennt, das muss ihm erklärt werden. Wozu ist es eigentlich da? Wofür wurde es gemacht? Und ich glaube, das gilt auch für uns selbst. Ne, damit wir uns selbst verstehen, ich muss mal hier einen weiterschalten. Damit wir uns selbst verstehen, damit wir uns als Menschen verstehen, brauchen auch wir Erklärung. Wir müssen wissen, wer uns geschaffen hat und wozu wir geschaffen sind. Und unser Gott, er hat uns zur Beziehung mit ihm geschaffen. Da sind wir bei diesem zweiten Gedanken. Er hat uns zur Beziehung mit ihm geschaffen. Und wir lesen noch einmal 1. Mose 1, jetzt mal den ganzen Vers, die ganzen zwei Verse, Vers 26 und Vers 27. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Frau. Gott hat uns geschaffen, aber wie? Wie hat er uns geschaffen? Was wird hier deutlich? Was würdet ihr sagen? Wer mag, kann ruhig mal. Oh, das sieht ja die Lieder aus hier. Meine Güte. Wie hat Gott uns geschaffen? Was ist hier so die Quintessenz? Die, wie bitte? Zwei? Ja, ja, genau. Wir sind nicht drei, sondern zwei. Es ist auch interessant. Zu seinem Bilde, genau. Er hat uns in seinem Bilde, zu seinem Bilde geschaffen. Und diese Aussage, die kommt ja hier in diesem Vers, in diesen zwei Versen, kommt die gleich mehrfach vor, ne? Ein Bild, das uns gleich sei. Und dann Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und wenn man es immer noch nicht verstanden hat, dann heißt es gleich danach, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das heißt also, in der Art und Weise, wie wir geschaffen sind, wie wir gemacht worden sind. In dieser Art und Weise spiegeln wir etwas vom Wesen Gottes wider. Wir spiegeln etwas wider von der Art und Weise, wie Gott ist. Und was spiegeln wir da wider? Was könnte das sein? In welchen Dingen spiegeln wir Menschen Gott und sein Wesen wider? Hat da auch jemand eine Idee vielleicht? Gibt natürlich vieles, aber... Ja. Ja, wir haben also, genau, wir haben so Anteil auch an Gottes Herrschaft. Genau, dann auch als Beziehungswesen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott ist ein Beziehungswesen, haben wir eben gesehen, ne, mit den drei Personen, wie sie sich zueinander verhalten, also so in groben Ansätzen. Und genau darin zeigt sich auch unsere Gottesebenbildlichkeit. Darin zeigt sich diese Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Wir sind ebenso Beziehungswesen. Gott ist ein Beziehungswesen, sogar dreieinig. Wir sind ein Beziehungswesen, ja, hier vor allen Dingen in diesem Gegenüber Mann und Frau. Im Bilde Gottes geschaffen zu sein, das heißt, zu Beziehungen geschaffen worden zu sein. Es heißt auch, zur Beziehung mit Gott, mit ihm selbst geschaffen worden zu sein. Das ist so mal die erste Richtung, die erste Dimension, zur Beziehung mit Gott geschaffen worden zu sein. Das war ja Gottes Schöpfungsabsicht, ihn auch uns Menschen zur Beziehung mit ihm zu schaffen. Aber dann ist etwas passiert. Wir kennen das, glaube ich, so ungefähr alle. Adam und Eva, unsere Urahnen, sie haben sich von Gott entfremdet. Sie haben Gott und seinem Wort misstraut. Sie haben ihn missachtet. Sie haben sich von ihm abgewendet und sie haben sein Gebot übertreten. Und seit diesen Ereignissen, wir nennen das Sündenfall, da hat sich das Misstrauen Gott gegenüber, das hat sich ausgebreitet wie so eine Epidemie in allen menschlichen Herzen. Und das ist etwas, was wir auch alle kennen. Zweifel an Gottes Güte und seinen Plänen, Misstrauen seinem Wort gegenüber, letztendlich ja auch so ein Kern des Unglaubens, so ein Same des Unglaubens in uns. Die Beziehung zu Gott, zu der wir doch geschaffen worden sind, sie ist beschädigt, sie ist zerbrochen. Aber Gott, er hat dieser Entwicklung nicht gleichgültig zugesehen, er hat sich nicht achselzuckend gedacht, boah, dann ist das halt so. Nein, unser Gott, er sucht die Beziehung. Er sucht die Beziehung zu uns Menschen, seitdem sie verloren gegangen ist. Von Anfang an ist Gott beständig dabei gewesen, diese Beziehung zu uns Menschen zu suchen, sie wieder in Ordnung zu bringen, damit die zerbrochene Beziehung wiederhergestellt werden kann. Und wir können mal schauen auf 1. Mose 3, Vers 9. Das ist nur kurz nach den katastrophalen Ereignissen im Paradies. Was lesen wir da? Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? 1. Mose 3, Vers 9. Wo bist du? Also Gott geht Adam nach. Er sucht die Beziehung zu ihm. Und dann einige Zeit später, wenn man die Heilsgeschichte so verfolgt, dann liest man in der Bibel, dass die Bosheit der Menschen groß geworden ist. Gott will Gericht üben, aber nicht an der ganzen Menschheit. Er sucht und er findet Noah. Und er verspricht ihm, mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen. Und Gott schenkt einen Neuanfang mit Noah, obwohl auch Noah in manchen Dingen sich auf Abwege begibt und begeben wird. Und so geht die Menschheitsgeschichte dann weiter. Und noch einmal später, da sucht Gott sich wieder jemanden heraus. Er offenbart sich einem Götzendiener und er gibt ihm unvorstellbare Versprechen. Und es geht um Abraham. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also Gott sucht die Beziehung zu uns Menschen und das ist ein Motiv, das ist ein Muster, was sich dann durchzieht, ja durch das ganze Alte Testament. Er sucht die Beziehung dann zu Jakob, zu diesem Schlitzohr und Betrüger. Er sucht die Beziehung zu Mose, zu dem Totschläger und er nimmt gerade ihn als Werkzeug, um Israel zu befreien. Er schickt dann später dem Volk Israel im Buch der Richter einen Retter nach dem anderen, immer wieder einen Retter, einen Retter, einen Retter, einen Retter nach dem anderen, um sie zu retten, damit sie umkehren zu ihm, damit sie erkennen, wie gut sie es mit ihm haben. Und dann das Zeitalter der Könige. Da treten sie auf, die Propheten. Von Elia über Jesaja bis Jeremia und Sacharja, bei allen Unterschieden, die zwischen diesen Propheten doch bestehen, bei allen Unterschieden verbindet sie doch eins, die Botschaft, zu Gott zurückzukommen. Kommt zurück zu mir, lebt wieder mit mir, weil Gott ist, der Beziehung zu uns möchte, der die Beziehung zu uns sucht. Und das ist das Alte Testament. Und dann blicken wir ins Neue Testament und da wird uns ein besonderes Kind angekündigt, die Geburt eines besonderen Kindes angekündigt, ein Sohn soll geboren werden. Und wir lesen in Matthäus 1, er soll Immanuel genannt werden, er wird Immanuel genannt werden. Hebräisch, es heißt Gott mit uns, Gott mit uns. Da kommt das schon so zum Ausdruck. Gott ist ein Gott, der die Beziehung zu uns sucht. Und dieser Sohn dann, Jesus, als er groß ist, als er erwachsen ist, er kommt eines Tages in eine Stadt, er kommt nach Jericho und er trifft auf einen Verhassten, auf einen geldgierigen Zöllner und er spricht zu ihm, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Lukas 19, Vers 5, ne? Ich muss, wir dieses göttliche Muss, haben wir neulich mal drüber geredet. Und dieser Jesus erklärt dann nach dieser überraschenden Lebenswende des Zöllners, wir können es noch gerade hier erahnen, erklärt er dann, dass er gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Unser Gott ist ein Gott, der Beziehungen zu uns Menschen sucht, der das will und der das aktiv sucht. Und das gilt bis heute. Und so sucht Gott die Beziehung auch zu dir. Denn auch du bist zur Beziehung mit ihm geschaffen. Also auch du bist zur Beziehung mit ihm, mit deinem Schöpfer geschaffen. Und das ist auch etwas, was wir Menschen, was die meisten Menschen dann und wann auch spüren. Der Kirchenvater Augustinus, der hat das so schön auf den Punkt gebracht, indem er mal gesagt hat, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und da trifft er einen Punkt. Denn da ist doch eine Sehnsucht in uns. Da sind doch Hoffnungen in uns. Und wir versuchen zeitlebens diese zu füllen. Vielleicht durch schöne Dinge, durch Beziehungen auch oder durch Erfolge. Oder wir versuchen sie zu übertünchen durch mancherlei Ablenkung, durch Beschäftigung vieler Art. Und doch bleibt da eine Lücke. Da bleibt etwas Unausgefülltes, ein Loch. Da bleibt etwas, eine Sehnsucht, ein Verlangen, das nur Gott ausfüllen kann. Er ist gewissermaßen dieses fehlende Puzzleteil, dieses einzige fehlende Teil, das an dieser Stelle passt, das das Lebensbild vollkommen macht. Unser Gott hat uns zur Beziehung mit ihm geschaffen. Und so wie Jesus damals nach Jericho ging, zu Zachäus ging, ihn gesucht hat, um ihn selig zu machen, so sucht Gott auch dich heute. Auch vielleicht in diesem Gottesdienst. Vielleicht ist auch das der Moment. Hast du dich schon finden lassen von ihm? Möchtest du das? Dich finden lassen von ihm? Ja, willst du Gott finden, damit dein rastloses Herz endlich Ruhe findet bei ihm, in ihm? Dann öffne dein Herz für Jesus. Vertrau ihm dein Leben an mit allem, was dich so bewegt und nimm ihn auf. in dein Leben. Sprich mit ihm im Gebet. Hör auf sein Wort, damit eine persönliche Beziehung zu ihm beginnt. Denn unser Gott, er hat uns zur Beziehung mit ihm geschaffen. Ja, lass mal das nochmal, oder? So. Genau, ein drittes, unser Gott hat uns auch zur Beziehung untereinander geschaffen. Es gibt eine etwas schockierende Begebenheit, die berichtet wird, und vielleicht habt ihr das auch schon mal gelesen oder gehört, vom Stauferkaiser Friedrich II. Der lebte im Mittelalter und es wird berichtet, dass er ein sehr neugieriger, interessierter Mensch gewesen ist und er wollte darum gerne die Ursprache der Menschheit herausfinden. Also die, klar, so seine Theorie, es gibt bestimmt eine Sprache, von der alle abstammen oder die Menschen zuerst gesprochen haben. Und so hat er sich halt gefragt, welche Sprache das sein würde und welche Sprache jetzt Menschen sprechen würden, wenn von Geburt an niemand mit ihnen spricht und sich niemand ihnen wirklich zuwendet, um ihnen da irgendetwas anderes beibringen zu können. Und dann hat er wohl ein Experiment gemacht und hat seinen Pflegerinnen befohlen, Säuglinge aufzuziehen, ohne mit ihnen zu sprechen. Also baden und füttern, das war erlaubt, aber Zärtlichkeiten und Liebkosungen, vor allen Dingen aber das Sprechen, das sollten sie bitte gänzlich unterlassen. Der Kaiser wurde allerdings enttäuscht, sein Experiment hat nicht so funktioniert, wie er es sich vorgestellt hat. Denn die Kinder, so notiert es ein mittelalterlicher Geschichtsschreiber, sie starben allesamt und das ohne je gesprochen zu haben. Und da lässt sich nachlesen, er mühte sich vergebens, weil die Knaben und anderen Kinder alle starben. Denn sie vermöchten nicht zu leben, ohne das Händepatschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Ammen. Also ohne die emotionale Zuwendung eines anderen Menschen waren die Kinder schlichtweg nicht überlebensfähig. Und tatsächlich ist das ein Gedanke, den wir schon in der Bibel finden. Gott weiß, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und daraufhin erschafft Gott ja die Frau als Gegenüber und als Ergänzung für den Mann. Und fortan sind wir Menschen in Gemeinschaften hineingestellt. Wir brauchen Beziehung, wir sind in Gemeinschaft hineingestellt. Das fängt an mit der Familie, in der wir aufwachsen. Wir sind nicht alleine. Wir haben Eltern, wir haben Geschwister vielleicht, wir haben nahe und ferne Verwandte, mit denen wir Gemeinschaft haben können und mit denen wir uns verbunden wissen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und das kann dann weitergehen mit dem Geschenk der Ehe und Partnerschaft. Gott gibt uns die Möglichkeit dieser ja besonders engen Beziehung, dieser besonders engen Form einer menschlichen Gemeinschaft in der Ehe. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Aber auch wenn wir nicht verheiratet sind, dann dürfen wir doch Freundschaft leben, Freundschaften genießen. Und das ist auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob euch das eigentlich klar ist, wie hoch die Bibel Freundschaften bewertet, wie wichtig das ist. Freundschaften zu leben. Da gibt es zum Beispiel das berühmte Beispiel von Jonathan und David, zwei Männern, die sehr gut befreundet waren, die füreinander da waren, die wirklich durch dick und dünn zusammen gingen. 1. Samuel 18 heißt es beispielsweise, als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids und Jonathan gewann ihn lieb, wie sein eigenes Herz. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb, wie sein eigenes Herz. eine tiefe Freundschaft zwischen David und Jonathan. Oder das Buch der Sprüche, was ich hier auch angeschlagen habe. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann ist da für uns, die wir gläubig sind, die wir zu Jesus Christus gehören, für uns gibt es dann noch diese Gemeinschaft der Gläubigen. Denn wir sind durch einen Geist, heißt es in 1. Korinther 12, durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Also hier ist von einer ganz besonderen Form der Gemeinschaft die Rede, die uns verbindet über die normalen menschlichen Grenzen hinaus. Da zählt nicht mehr die Herkunft. Da ist nicht mehr interessant, welche Sprache oder Kultur jemand hat. Da sind auch nicht die Interessen das, was uns miteinander verbindet. Oder besondere Vorlieben vielleicht. Nicht das Alter, nicht der Bildungsgrad, nicht die finanziellen Möglichkeiten, nicht der gesundheitliche Zustand. Es ist nur diese Bindung zu Christus, die uns als Gläubige insgesamt zu einer großen Gemeinschaft verbindet, zusammenfügt. Weil es stimmt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also ob Familie, Ehe, Freundschaften oder Gemeinde, wir sehen, Gott hat uns zu Beziehungen untereinander geschaffen, für echte Beziehungen, verbindlich, auf Dauer, nicht nur flüchtige Begegnungen. Dafür sind wir gemacht. Auf der anderen Seite sehen wir dann natürlich auch eine große Not in unserer Zeit. Eine große Not, was solche tragfähigen Beziehungen angeht. Das gibt es gar nicht so viel. Einsamkeit, so kann man immer wieder lesen, ist inzwischen zu einer Volkskrankheit geworden. 17 Millionen Menschen in Deutschland leben allein. Und es werden immer mehr. Und gerade die letzten Jahre, Stichwort Corona-Einschränkungen, die haben natürlich die Einsamkeit nochmals verstärkt. Außerdem sind es ja längst nicht nur oder ausschließlich die Alleinlebenden, sondern auch Menschen mit Partnern und Familie, die Phasen der Einsamkeit erleben können. Man fühlt sich vielleicht unverstanden, man fühlt sich ungeliebt, nicht angenommen, man hat niemanden, mit dem man wirklich seine Nöte und Sehnsüchte teilen kann. Interessanterweise betrifft das vor allen Dingen auch junge Menschen. Trotz immenser Möglichkeiten, die es heute gibt, sich miteinander zu vernetzen und sich zu verbinden, steigt hier die Einsamkeitsquote rasant. Es gibt sogar Studien, die zeigen, je aktiver Nutzer in sozialen Netzwerken sind, desto einsamer werden sie. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber tatsächlich ist es so. Es zeigt, dass der moderne Mensch zunehmend so sein soziales Netzwerk verloren hat. Er hat viele Bekannte, aber doch wenig Freunde. Es gibt viele Begegnungen, auch eben im virtuellen Raum, aber kaum echte Beziehungen. Aber unser Gott, er hat uns zu Beziehung untereinander geschaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich glaube, für uns als Gemeinde tut sich hier auch ein wirklich großes Feld auf. Ein großes Feld an Möglichkeiten. An Möglichkeiten, ja, Begegnungen zu ermöglichen, hier bei uns in der Gemeinde, in diesen Räumlichkeiten, aus denen echte Beziehungen werden können. Begegnungen, aus denen echte Beziehungen wachsen können. Wir haben als Christen hier auch die Chance, unserem Nächsten wirklich ein Freund zu sein. Wir können etwas weitergeben von der Freundlichkeit Gottes, von seiner Freundschaft uns gegenüber, dass er uns ja nachgegangen ist, dass er uns gesucht hat, dass er zu uns die Beziehung aufgebaut hat und dass er für uns da ist, jeden Tag. Da können wir etwas weitergeben in dieser Welt. Wir können damit auch ein Teil von Gottes Wesen, der in sich selbst Beziehung ist, in unser Umfeld hineinbringen. Der Ort, an dem Begegnung zu Beziehung werden, das ist so das Motto, das ist die Vision, das ist das Schlagwort, das ist der Wunsch, den wir haben für uns als Gemeinde. Der Ort, an dem Begegnung zu Beziehung werden, dass das immer wieder geschieht. Das soll unser Ziel sein, das soll die Ausrichtung sein, dass Menschen hier eine Beziehung finden können zu Gott, zu ihrem Schöpfer, der sie gemacht hat. Zu diesem Gott, der Menschen nachgeht, der sie sucht, der auch wesensmäßig Beziehung in sich selbst schon verkörpert. Wir wünschen das uns auch, dass wir auch wachsen in dieser Gottesbeziehung. Wir wollen aber auch Beziehungen untereinander leben. Wir wollen dafür Raum schaffen, Beziehungen untereinander zu gestalten. Nicht nur oberflächliche Begegnungen, echte Beziehungen untereinander, die uns stärken, Freundschaften leben. Aber das Ganze soll auch über unsere Reihen hinausgehen, damit Menschen etwas mitbekommen. Etwas mitbekommen, damit sie unseren Gott kennenlernen, der sie sucht. Und den Beziehungen auch zu ihnen so sehr am Herzen liegen. Amen.